Ein frohes Osterfest wünscht Talking Basketball, der Podcast, der über Basketball spricht. Und für die, die das etwas später hören als Ostern, natürlich frohe Ostern gehabt zu haben. Wir machen keine schlüpfrigen Witze heute. Stefan Koch, hallo, ich grüße dich, mein Hase.
Hallo, Olli. Ich antworte auf solche lächerlichen Versuche, hier lustig zu sein, nicht. Nein.
Natürlich nicht. Gehen wir gleich mal in Medias Res. Ne? Wir wollen gar nicht über Ostern reden, über Hasen reden, sondern wir reden über Basketball. Und deswegen sind wir hier, Folge 53. Wir bewegen uns mal wieder dahin, wo wir gerne mal, ja, wie soll ich sagen, mit so einem Freak sprechen wollen.
Jetzt hast du aber schon ganz schön viel rausgelassen. Also wir haben heute einen Spieler, der von frühester Jugend an sehr, sehr erfolgreich war, der Meisterschaften gewonnen hat, der in den USA am College war, der Nationalspieler ist und ja, ist halt auch ein Freak, ja.
Ja, mal gucken, was für ein Freak.
Ja.
Und die wichtigste Frage, die stellen wir ja immer am Anfang. Möchtest du sie stellen, Stefan, weil Ostern ist?
Ich habe sie in den letzten Folgen fast immer gestellt. Ich überlasse es diesmal dir.
Okay, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Wieso zum Glück nicht?
Ich finde das, weiß nicht, ich finde das ein bisschen, ein Name reicht vollkommen, um deine Identität darzustellen, preiszugeben. Von daher, ich weiß nicht, so Doppelnamen sind irgendwie nichts für mich.
Okay, hast du denn Spitznamen?
Einige, aber die einige. Verrate ich euch nicht.
Oh. Dann müssen wir noch
einen. Ein, zwei kann man schon.
Sag mal.
Ein, zwei kann man schon verraten.
Ja, sag mal.
Einer ist gerade ist Hecki sehr weit oben auf der Liste.
Oh, jetzt wird schwer für dich.
Ja,
wer kann das sein?
Originell.
Ja, da hat Coach mit angefangen letztens. Warum auch immer. Und seitdem fand ich es wieder lustig. Und ja, der steht ganz weit oben gerade.
Aber du willst uns nicht erzählen, dass Hecki es seit kurzem gibt. Hecki hat man den doch zu dir gesagt, als du schon 5 warst, oder nicht?
Tatsächlich, früher wurde ich öfters mal so genannt, ja. Das ist echt schon, es gibt schon ein bisschen länger, aber der ist gerade wieder in Mode anscheinend, gerade wieder aufgegriffen worden oder ich weiß nicht, wie Coach drauf gekommen ist. Irgendwann mal hat er das rausgehauen und seitdem fand es wieder lustig und seitdem bin ich Hecki im Moment, ja.
Okay. Hat dich schon mal jemand Hedrick Peckmann genannt?
Nee, noch nicht. Fängst du damit jetzt an?
Wäre ja vielleicht auch ein Vorschlag. Ne? Ein Hattrick ist ja was aus dem Fußball und Pac-Man, also mehr als nur ein Doppelpack und so weiter und so fort. Also Hattrick Pac-Man fände ich gar nicht schlecht. Also jetzt darfst du natürlich sagen, wer du bist, auch wenn es jeder schon weiß.
Ja, ich bin Patrick Heckmann aus Bamberg.
Er hat es unfallfrei gesagt. Aus Freak City. Bist du ein Freak?
Schon ein bisschen, ja. Also ich glaube, im Großen und Ganzen, ja. Und da ich auch jetzt Teil dieser Stadt schon seit Längerem bin, würde ich mich schon auf jeden Fall mal dazu zählen.
Was ist für dich ein Freak? Bist du verrückt? Hast du eine Macke?
Ein Freak ist jemand, der, wie du schon gesagt hast, ein bisschen verrückt ist, sehr für eine Sache lebt. Die Stadt hier natürlich, alles Basketball, verrückte Menschen, die zu jedem Spiel in die Halle kommen, egal was es für ein Tag ist, was es für eine Uhrzeit ist sogar. Also ich kann mich dann früher erinnern, war mal ein Jülich-Spiel um 10 Uhr abends oder so und die Halle war komplett voll unter der Woche. Also ich glaube, das gibt es nicht an vielen Standorten. Hier ist Basketball Priorität Nummer 1 und die Leute stehen voll hinter dir.
Wir wollen ja ein bisschen über dich was erfahren, nicht über die, die in Bamberg zum Basketball gehen. Deswegen hast du diese Frage nicht richtig beantwortet.
Ja, ich kann euch ja nicht...
Wo ist deine Macke?
Wo bist du?
Ja, wo bist du freakig?
Wo bin ich freakig, ey? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so einen kleinen Aufräumzwang. Also...
Kommst du mir nach Hause?
Also,
kriegst das Zimmer meines Sohnes als erstes.
Die Sache ist, ich denke immer, ich habe aufgeräumt, bis meine Freundin dann sagt, das ist nicht sauber, nicht aufgeräumt. Und dann denke ich immer schon, ich hätte diesen Zwang, dass es hier normal ausschaut, aber anscheinend geht es noch mal schlimmer. Aber ich bin schon jemand, der es schon ordentlich braucht. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause auf der Couch sitzen und hier liegen überall Sachen rum. Da würde ich mich nicht wohlfühlen.
Das heißt, du sitzt den ganzen Tag auf der Couch, aber es liegen keine Sachen rum.
Genau, ja.
Der war nicht schlecht. Sonst irgendwie ein Freak? Bist du ein Musikfreak? Bist du ein Buchfreak? Bist du ein Shoppingfreak? Bist du ein Sportfreak?
Sportfreak, ja, so amerikanische Sportarten, NFL und ja, NFL meistens so neben Basketball her, aber ansonsten würden wahrscheinlich die Leute um mich herum sagen oder auch in meiner Familie, dass ich schon eine kleine Neigung zu Flugzeugen habe, dass ich da sehr gerne fliege und auch naja, Spaß dran habe, einfach nur. Das geht schon in die Kindheit zurück und ich glaube, ich hätte auch versucht, Pilot zu werden, wenn ich nicht Basketball gespielt hätte.
Hast du denn einen Flugschein oder vor, einen zu machen?
Also ich habe es mal vorgehabt, einen zu machen. Dann ist mir allerdings, habe ich gesehen, wie lange sowas dauert und es nur im Sommer zu machen, weil während der Saison, weiß ich nicht, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen unwohl fühlen, das zu machen. Dann hatte ich dann doch keine Lust drauf, das dann nur im Sommer zu machen. Ich bin aber tatsächlich schon geflogen mit einem Ausbilder zusammen, haben einen kleinen Rundflug über Bamberg gemacht. Und ich saß auch schon im Flugsimulator in Frankfurt.
Was ist da so geil dran? Was fasziniert dich daran?
Ja, einfach, dass man da oben sein kann, dass diese Riesenmaschinen fliegen können, dass sie über lange Strecken fliegen können, dass du, egal wo du hin willst, hinkommen kannst heutzutage. Das ist schon faszinierend, was die Menschheit da geschaffen hat.
Dann fährt er manchmal
Ja.
zum Bamberger Flughafen. Ach, gibt's gar nicht, ne?
Doch, es gibt einen.
Doch, natürlich gibt
Echt?
es einen. Es gibt einen,
Ehrlich? ja. Klar.
Ich weiß noch, als wir mit Quakenbrück vor, was weiß ich, definitiv mehr als 10 Jahren im Halbfinale gegen Bamberg gespielt haben, da sind die Bamberger mit irgendwie so drei kleinen Flugzeugen dann irgendwo bei uns da in der Nähe auch an so einem Mini-Flugplatz runtergegangen.
Ja, wir haben das auch schon gemacht vor ein paar Jahren, als wir nach Bremerhaven geflogen sind, glaube ich. Dann sollten wir auch aus Bamberg losfliegen, aber dann war das Wetter zu schlecht. Dann mussten alle nach Coburg fahren. Und dann sind wir von Coburg nach Bremerhaven geflogen, auch mit den drei kleinen Maschinen. War ein bisschen scary, weil du alleine mit dem Pilot da drin warst und wenn dem Pilot irgendwas passiert wäre, dann schauen wir mal. So ungefähr, aber ja, es war natürlich entspannter als nach Bremerhaven mit dem Bus zu fahren.
Wohl wahr. Also das ist bei dir auch noch auf deiner Liste. Du möchtest gerne irgendwie mal einen Flugschein mal dann doch machen. Oder gibt es irgendwie auch eine Stadt, die du gerne überfliegen würdest? Hast du da irgendwie Visionen? Oder einfach
Ist
nur
da
in
gibt es
Höhe?
keine große Vision. Einfach wäre schon ganz cool, wenn man alleine so ein Flugzeug steuern könnte, ja, irgendwann.
Ja, cool. Jetzt sind wir schon beim Basketball. Da fliegst du ja auch manchmal Richtung Korb, ne? Um eine wunderbare Überleitung zu machen. Ne? Also das war ja gekonnt.
Ob ich das jetzt noch Fliegen nennen würde heutzutage.
Air Heckmann. Genau.
Flo, Air Jordan und Flo Heckmann, ja.
Aua. Oh.
Ja, dann lass uns doch mal, du bist ein Mainzelmännchen, ne? Bist in Mainz groß geworden.
Jawohl.
Wie kommt man dann zum Basketball, wenn man in Mainz groß wird? Ist ja nicht unbedingt die City, die bekannt ist für den Ball, der eine orange Farbe hat.
Ja, das stimmt. Mein Vater hat früher ein bisschen Basketball gespielt gehabt. Und da habe ich es in der Kindheit schon ein bisschen mitbekommen, natürlich. Habe aber auch noch Fußball gespielt, Handball, bin geschwommen nebenher noch. Und als ich dann in die 5. Klasse gekommen bin, ans Theresianum, hat mein Sportlehrer mich beim Sportunterricht gesehen. Und ich glaube, wir hatten Basketball gespielt. Und der Verein teilt sich die Halle mit der Schule und meinte: Hey, schau doch mal da vorbei. Könnt ihr Spaß machen? Habe ich gemacht mit einem Kumpel damals und dem war auch so. Und irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, nachdem sie von einer Basketballhalle zur nächsten Handballhalle zum nächsten Fußballplatz gefahren sind am Wochenende, dass ich mich doch bitte mal jetzt für eine Sache entscheiden soll. Und Basketball hat am meisten Spaß gemacht und deshalb habe ich ja, dann ab 11, 12, würde ich sagen, nur noch Basketball gespielt.
Du warst ja von Anfang an sehr, sehr erfolgreich. Hast du so in deiner frühen Phase, in deiner Kindheit und frühen Jugend vom Talent gelebt oder hattest du auch schon relativ früh sowas wie eine Arbeitseinstellung?
Ja, also ich glaube schon viel Talent auch am Anfang, aber ich war auch schon jemand, der sehr ehrgeizig war. Also ich kann mich noch erinnern an viele, ja, wir haben früher viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und waren dann auch auf Sportplätzen und so. Und meine Oma hat mich wirklich in keinem Spiel gewinnen lassen. Also ich habe teilweise wirklich jedes Mal, wenn wir egal was gemacht haben, ob wir ein Ballspiel hatten oder ein Brettspiel oder irgendwas, ich habe meistens verloren. Und das hat schon sehr an mir genagt dann. Und ich wollte immer weitermachen, immer weitermachen, bis ich sie halt irgendwann mal dann auch schlagen konnte in den Sachen. Und ich glaube, so war es auch im Basketball. Ich wollte dann immer weiter trainieren, immer weiter spielen. Wenn so, keine Ahnung, ich das letzte Spiel im Training verloren, dann hätte ich jetzt nicht aufhören wollen, ja. Und ich glaube, das ist das, was mich immer so ein bisschen gepusht hat. Und ja, so richtig arbeiten, ich sag mal so, es war, wie Olli schon gesagt hat, in Basketball, in Mainz ist jetzt vielleicht nicht die große Basketballstadt. Haben früher zweite Liga mal gespielt, als ich auch noch in der Jugend war. Und dann, als ich aus Amerika zurückgekommen bin, haben wir die Regionalliga gespielt. Deshalb hat mich mein Landestrainer damals nach Speyer auch geholt mit noch ein, zwei anderen aus Mainz. Und dann haben wir dort erst richtig angefangen zu trainieren, sage ich mal. Also das kam dann so mit 16, 15, 16 sowas erst wirklich auf, dass man da gezielt wirklich Basketball, also so gezielter, professioneller getrainiert hat, sage ich mal. Vorher gab es in Mainz nicht so wirklich. Und ab da an war es dann schon sehr, ja, viel Fahrerei aber auch viel Training natürlich.
Du hast mit 15 schon, wenn das stimmt, Männerregionalliga gespielt.
Ja.
Ich kenne das selbst, da wird nach dem Training Bier getrunken. Wie war das für dich, da dich vor allen Dingen sozial zurechtzufinden als 15-Jähriger?
Mitgetrunken.
Ja, die Jungs waren recht cool und auch recht, ja, die waren auch noch nicht so alt zum größten Teil. Teilweise musste ich aber relativ schnell nach dem Training, weil es spät abends war, noch nach den Zug bekommen, um nach Hause zu kommen. Deshalb hatte ich sowieso keine Zeit da, bei jeglichen Feierlichkeiten mitzumachen. Wobei ich dann doch sagen muss, dass eins, zwei der Jungs so beim Saisonabschluss mich dann schon auch mitgenommen haben, als ich 15 war. Was dann so, was meinen Eltern, glaube ich, nicht ganz so gefallen hat, aber das haben sie dann doch zugestimmt. Und ja, die haben gut auf mich aufgepasst, auf jeden Fall, dass mir da nichts passiert.
Wie wichtig war in der Zeit für dich Basketball? Hast du dich auch so lange gekümmert? Hast du NBA geguckt? Hast du Bundesliga geguckt? Hast du auf einmal Poster in deinem Zimmerchen hängen gehabt von Basketballern? Oder war nur für dich das Training wichtig und so wie du spielst und performst?
Ja, ich habe früher tatsächlich sogar mehr NBA geschaut als heutzutage, würde ich sagen. Also früher war mit Dirk natürlich drüben, war das das Riesending. Da habe ich meinen Kumpels nachts, ich weiß noch, Playoff-Spiele geschaut, nachts um 3 oder 4 und am nächsten Tag dann direkt in die Schule. Das würde ich heute nicht mehr machen.
Du gehst doch nicht mehr
Und
zur
ja,
Schule.
ich hatte, ja, das stimmt, das stimmt, zum Glück. Ja, ich hatte nämlich die ganzen Basket-Poster. Ich glaube, ich hatte die ganzen Hefte abonniert. Die hingen zum Teil natürlich auch im Zimmer drin. Und ja, ich habe da so viel Bundesliga konnte man ja leider nicht schauen früher. So auf Sport 1 oder DS, weiß nicht, ob es auf DSF früher sogar noch lief. Gab es, glaube ich, nicht so viel, aber wir hatten öfters mal Tickets für Frankfurt, für die Skyliners. Und dann sind wir da mit dem Verein in die Halle gegangen und haben so meine ersten Live-Basketballspiele dort erlebt, auf jeden Fall.
Hat sich in der Zeit auch vielleicht neben Dirk auch so ein Vorbild für dich entwickelt, was deine Position auch betrifft? Hast du da zu jemandem hochgeschaut, hast gesagt, so möchte ich gern werden wie der?
Ja, früher war es Kobe auf jeden Fall. Natürlich war Dirk das deutsche Vorbild, aber so von der Spielanlage her war. Damals war ich Kobe-Fan oder habe versucht, so zu spielen wie er, wie wahrscheinlich viele in meiner Generation. Ja, das waren so die zwei Spieler, würde ich sagen, zu denen ich da wirklich hochgeschaut habe und auch viele Spiele angeschaut habe von den beiden.
Du hast Regionalliga Männer gespielt und dann bist du danach in die Highschool in die USA. Das ist ja jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist ja ein Wahnsinn. Wie war das dann für dich in Colorado Springs?
Colorado war toll, aber auch schwierig. Also ich bin bis heute noch ein bisschen davon überzeugt, dass meine Eltern mich einfach loswerden wollten. Nein,
Hast du so furchtbar pubertiert oder was?
Ey, so schlimm war ich nicht, glaube ich.
Ja, wer mit 15 schon anfängt, Bier zu trinken, ist doch ganz klar. Ja.
Ja. Wann hast du dein erstes Bier getrunken?
Ich glaube mit 13. Malzbier.
Stimmt, das gab es bei meiner Oma auch immer.
Karamals. Ja, und deine Oma hat ja auch über dich drüber gedankt. Ne? Du hast ja nie gegen sie gewonnen. Die hat ja auch noch über dich drüber gedankt.
Dann haben wir aber einmal Handball gespielt, als ich ein bisschen größer war. Dann stand sie im Tor und hat den Ball mit dem Fuß abwehren wollen und da war der Fußzeh gebrochen. Und seitdem wollte sie keinen Sport mehr mit mir spielen. aber Colorado war eine tolle Zeit. Ich habe mit einer super Gastfamilie gelebt. Hatte einen Gastbruder. Also eigentlich hatte ich drei Gastgeschwister, aber nur einer hat nur noch zu Hause gewohnt, der da mit mir auch auf der Highschool war. Und ja, basketballerisch war das natürlich komplett anders. Ich wusste auch nicht, was mich da erwarten würde, natürlich. Es war auch nicht das Ziel, dass ich zum Basketballspielen jetzt rübergehe, sondern einfach diese Erfahrung zu machen, in einem anderen Land zu leben, die Sprache zu lernen. Aber natürlich hatte ich auch eine Highschool, an der ich gut Basketball spielen konnte, denke ich. Und das waren sehr tolle 10 Monate.
Dann bist du zurückgekommen und hast ziemlich, ja, man kann so sagen, du hast die NBBL ein Stück weit dominiert. Du hast vorhin gesagt, wenn ich Basketballer, dann Pilot. Gab es zu dieser Zeit, als das alles so Fahrt aufgenommen hat, für dich überhaupt einen anderen Berufswunsch, eine andere Idee oder Möglichkeit, als Profi-Basketballer zu werden?
Nee. Also seit dem Zeitpunkt, wo ich dann zurückgekommen bin und es dann auch mit der Jugendnationalmannschaft angefangen hat, oder das war sogar schon davor, aber so seit dem Zeitpunkt, dann ist man da immer weiter so reingerutscht, sage ich mal, in dieses Beruf, war es ja natürlich noch nicht, aber dann ist man schon überall dahin gepusht worden in die Richtung und ich habe mir dann tatsächlich auch nicht wirklich andere Berufe oder andere Gedanken gemacht, was anderes zu machen. Das war dann einfach so. Das wurde dann für mich entschieden quasi, dass es in die Richtung gehen wird. Und zum Glück bin ich den Weg gegangen, so wie mir dargelegt wurde.
Du hast dann ein Jahr in Langen gespielt, eine sehr starke U20-Europameisterschaft abgeliefert und bist dann zurück in die USA. Diesmal war es mit Sicherheit auch eine Basketballentscheidung, weil du bist ja nicht an irgendeine Schule gegangen, sondern Boston College. Welche Rolle hat Basketball gespielt und welche Rolle hat das gespielt, was du in Colorado Springs beschrieben hast, wo dir es ja so gut gefallen hat?
Also Basketball hat schon eigentlich die größere Rolle jetzt gespielt bei der Auswahl der Schule. Ich hatte auch noch ein, zwei andere Sachen, die wahrscheinlich am Ende vielleicht so ein bisschen besser gewesen wären vom Basketball her. Das Einzige, was für Boston College gesprochen hatte, war damals, dass wir viele neue Spieler bekommen, dass sie da ein neues Team aufbauen wollten und dass sie da auch keinen hatten, der noch so ein, zwei Jahre vor mir spielen würde. Weil als Freshman an eine hochkarätige Schule zu kommen, hast du natürlich nicht so leicht. Und wir hatten 9 Freshmen direkt in meinem Jahrgang. Von daher war gesichert, dass ich eigentlich von Anfang an recht viel Spielzeit bekommen sollte. Und das war so das Hauptargument damals, natürlich auch damals mit einer der besten Conferences auf jeden Fall, die es drüben gab. Daran habe ich mich eher gehalten.
War das noch Big East-Zeit von Boston College oder schon ACC-Zeit? War schon ACC-Zeit. Aber jetzt musst du rausrücken. Du hast gesagt, du hast 2 andere Optionen. Jetzt musst du sagen, welches waren.
Die andere war Michigan.
Okay.
Und die andere, und dann war es noch University of San Diego und Clemson waren am Ende noch mit drin. Ja. Aber am Ende war es dann zwischen Michigan und Boston College.
Okay. Aber du bereust es jetzt nicht, dass du dich gegen Michigan und für BC entschieden hast, oder doch?
Also Ich bereue erstmal gar nichts. Ja, vielleicht hätte ich im einen oder anderen Final Four spielen können, hätte ich mich für Michigan entschieden. Aber ich glaube, also das, was ich drüben gelernt habe, war toll und hat eine super Zeit gehabt, auch basketballerisch, denke ich. Von daher, ja, ich traue da keine Entscheidung nach.
Wenn man mit 19, 20, 21 von zu Hause weg ist, im Boston College, du bist nur in die Vorlesungen gegangen, du hast nur Basketball gespielt und sonst nichts anderes, oder?
So sieht's aus.
Warum glaube ich das nicht? Jetzt erzähl mal,
Ja.
was hast du sonst, wie hast du da gelebt, wie hast du dich da wohlgefühlt, was hast du gemacht, was hast du entdeckt? Bist du zu NBA-Spielen gegangen? Was hast du gemacht?
Also die Uni, der Campus liegt bisschen außerhalb von Boston. Also du brauchst so 15 bis 20 Minuten mit der Straßenbahn in die Stadt rein. Ansonsten haben wir viel, ja, auf dem Campus erlebt, zu anderen Spielen gegangen, zu anderen Sportarten. Da gab es recht viel. Ansonsten mit den Jungs, ja, natürlich am Anfang war das viel mit Training und Vorbereitung und Uni. Und das erste halbe Jahr oder die ersten 2 Semester waren dann auch nicht ganz einfach, aufeinander zu studieren. So die Highschool war noch mal was anderes. Und dann, also da war es schon, waren die Noten vielleicht auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich musste dann erstmal in diesem Unisystem klarkommen, sage ich mal. Dann hatte ich in meiner ersten Saison auch noch pfeiferisches Drüsenfieber und konnte, ich weiß nicht, wie lange es war, ich würde sagen fast 2 Monate, also das meiste Conference Play in meiner ersten Saison konnte ich gar nicht spielen. Da ging es mir recht schlecht eine Zeit lang und irgendwann kam unser Trainer, also unser Physio drüben aufs Spielfeld beim Aufwärmen, meinte, hey Patrick, komm mal mit hoch bitte, wir müssen quatschen. Und dann, ja, war erstmal Sport komplett vorbei natürlich. Ja, es hat lange gedauert leider. Dementsprechend war die erste Saison dann ein bisschen kaputt. Aber ansonsten haben wir ja in Boston, ist natürlich eine super Stadt, kannst du viel machen. Vielleicht mit dem Studentengeld, was man hat, vielleicht nicht so viel, aber das ist trotzdem toll. Viel Sightseeing, viel Kultur. Und ja, wie gesagt, Uni und dann die Unis machen es ja auch recht leicht, dass du deine Freizeit ja, gut gestalten kannst mit vielen Angeboten.
Jetzt hat sich ja der
Hast du?
Basketball in Europa ja relativ gut entwickelt. Wenn wir jetzt mal gucken auf Basketballtalente, die 16, 17, 18 sind, die drüber nachdenken, ob sie auch so einen Weg gehen wollen wie Hecky. Würdest du sagen, macht das auf jeden Fall, sucht euch ein geiles College in den USA aus oder mittlerweile ist das gar nicht mehr notwendig, wenn man auch basketballerisch Schritte nach vorne machen will?
Also, ich bin die Frage echt schon häufig gestellt worden, auch damals, ob ich es bereue irgendwann. Zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Damals war die Spielzeit der deutschen Spieler und die Jugendprogramme hier drüben noch nicht so auf dem Level natürlich, wie sie heute sind. Und deshalb würde ich fast sagen, heute jemand, der in der Situation ist, bleib hier. Also versucht, dir hier einen guten Verein zu suchen, eine gute Situation, auch wenn es erstmal ein Pro-A-Verein ist vielleicht sogar oder wirklich dann ein BBL-Verein, der eine gute Jugend hat oder eine gute zweite Mannschaft. Und da kannst du schon, ich glaube, mehr lernen, dann auch mit den Profis zu trainieren, als drüben. Dementsprechend wäre ich, also heute würde ich jemand raten, in Europa zu bleiben auf jeden Fall und sich hier auf Basketball zu konzentrieren.
Siehst du
Hast
das
du?
ähnlich, Stefan, eigentlich? Darf ich dich mal kurz fragen, weil du verfolgst das ja auch immer mit der Entwicklung des Basketballs, dass man gar nicht mehr so den Schritt in die USA gehen muss?
Das ist definitiv so. Also schau dir bitte an, es gibt drei europäische in der NBA drei europäische MVP-Kandidaten über die letzten 2, 3 Jahre. Keiner von denen hat College-Basketball gespielt. Kein Antetokounmpo, kein Jokic, kein Doncic. Ja? Das siehst du schon an der absoluten Spitze. Das hat sich definitiv genauso verschoben, wie Patrick das beschrieben hat. Aber ich würde gerne noch mal bei dir nachhaken, Patrick. Als du rübergegangen bist, War das auch so ein bisschen der Traum, das College vielleicht als Sprungbrett in die NBA zu nutzen?
Ja, natürlich, ja, da wärst du auf jeden Fall oder du warst näher dran an dem Ganzen. Das war natürlich, also ich glaube, das war jeder Jugendspieler, der in diesem Alter ist, ja, und die Möglichkeit hat, dann auch ans College zu gehen, träumt davon, es vielleicht in die NBA zu schaffen. War natürlich auch ein kleiner Hintergedanke. Leider hat es nicht funktioniert.
Okay.
Aber ja, also ja, um deine Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall war auf jeden Fall im Kopf irgendwo der Gedanke.
Und das hat nicht funktioniert, aber du hast, während du in Boston warst, dein erstes A-Länderspiel bestritten. Hat dich diese Einladung dann letztendlich ein Stück weit überrascht, als junger Spieler, der auch noch im Ausland aktiv ist, zum Länderspieldebüt zu kommen?
Ja, sehr. Also wir waren ja mit der U20 unterwegs, wenn ich mich recht erinnere. Das müsste die U92er, U20M gewesen sein. Da waren wir in Slowenien. Und wir wussten, also Mathis und ich wussten gar nichts davon damals, bis wir das letzte Spiel gespielt hatten. Und dann kam Frank zu uns und meinte, hey Jungs, wir müssen mal reden. Der Herr Pesic würde euch gerne nachher in die Türkei holen, zur A-Nazio dazu. Und ja, war natürlich ein Traum, ja. Also damit hat keiner gerechnet, also zumindest ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell schon geht. Ich meine, ja, wir haben eine gute EM mal wieder gespielt gehabt, aber dass da überhaupt Platz für uns wäre, war natürlich, war Wahnsinn. Wir haben uns dann 2 Tage später am Flughafen getroffen und sind in die Türkei geflogen zu den Jungs. Und dann auch direkt im ersten Spiel spielen zu dürfen, oder das zweite, gegen Türkei haben wir nicht gespielt, vielleicht war es das zweite wahrscheinlich. War absoluter Wahnsinn. Also wir konnten uns da selbst nicht ganz trauen, was gerade passiert.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Also das war das Nationalmannschaftsdebüt. So, jetzt bist du danach zurückgekommen nach Deutschland, nach den 4 Jahren College zu Brose Bamberg. Stimmt die Geschichte, dass Andrea Trinchieri zwischen 2 Spielen einen Kurztrip nach Boston unternommen hat, um dich zu treffen, weil er dich unbedingt wollte und dich persönlich überzeugen wollte. Ist das genauso verlaufen?
Das ist genauso verlaufen, ja. Das ist tatsächlich passiert. Wir waren im Gespräch und irgendwann, ich glaube, müsste Mitte Januar gewesen sein, meinte Pat King, hey, der Coach würde dich gerne persönlich treffen. Und ich
Pat, King ist, Pat King ist ein Agent für alle, die das nicht wissen.
Ja, genau. Und ich war schon so, oh wow, krass. Und dann war, es muss All-Star-Weekend gewesen sein und ich glaube, sie haben gerade Europe Cup gespielt, auswärts, und der ist dann direkt von dort nach Boston geflogen für eine Nacht. Wir sind Abendessen gegangen und am nächsten Tag ist er wieder nach Hause geflogen. Das Problem war allerdings, was heißt das Problem? Er hat mir gesagt, dass ich ein Restaurant raussuchen soll. Ich natürlich kein guter oder Restaurantkenner in Boston dachte, hey, der ist Italiener, lass mal zum Italiener gehen. Ihr kennt Andrea. War nicht so ganz sein Geschmack, würde ich mal sagen. Ne? Das amerikanisch-italienische Essen. Aber gut, also der Abend war, ich hatte echt Angst, ich war echt nervös. Und, aber ich glaube, es hat ist ganz gut trotzdem gelaufen.
Ja, sag mal, wie läuft denn so ein Gespräch ab, dann, wenn er da sitzt, auch wenn die Spaghetti nicht schmecken, aber du sitzt ihm gegenüber. er ist ja schon irgendwie auch eine Erscheinung. nimmt einen irgendwie mit allen seinen Stärken und Schwächen. Ich sitze da. Ist das Frage-Antwort? Ist das Bewerbungsgespräch wie bei der Bank oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also Frage-Antwort, so Bewerbungsgespräch war das nicht. Es war wirklich mehr so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen Persönlichkeiten austauschen. Ich glaube schon, dass sie viel Wert drauf gelegt haben, wie ich drauf bin, wie ich, er hat auch nach meiner Familie und so gefragt, wie das alles läuft. Und ja, so Bewerbungsgespräch beim Basketballer, das findet ja eh eigentlich auf dem Platz statt. Von daher, das war wirklich mehr so ein Kennenlernen, glaube ich, um zu gucken, ob ihnen meine Persönlichkeit auch gefällt und ob ich da die richtigen oder gute Persönlichkeitscharakterzüge habe, denke ich.
Und was hat dich dann in diesem Gespräch überzeugt, dass du gesagt hast, jo, Bamberg wird meine erste BBL-Station?
Ja, gut, das Gespräch war es am Ende, war natürlich auch irgendwo ausschlaggebend, aber ich bin ja dann tatsächlich noch über Ostern hatten wir frei, bin ich noch nach Deutschland gekommen, habe mich dann noch mit Daniela auch getroffen, da mit ihm essen bei Jesi und war dann auch noch in Ulm und habe dort auch mit Thorsten Leiben hat mich getroffen noch und habe mit denen auch ein bisschen gequatscht. Und am Ende, also dass ich so war, so ein bisschen so wie im College-Prozess immer noch drin, so habe ich quasi das mit den Vereinen dann gemacht. Ja, aber Bamberg hatte, Daniela hat mir einen ausgedruckten Plan vorgelegt mit, was sie sich vorstellen mit mir und wie das Ganze laufen kann. Und ja, da hat mir die Situation einfach dann besser gefallen und diesen Plan gesehen zu haben und was die Form hat schon imponiert, ja. Und dann war es am Ende eine recht einfache Entscheidung, ja. Okay.
Bamberg, 4 Jahre. Zwei Meisterschaften, aber auch eine Schulter-OP. Du bist jetzt das zweite Mal in Bamberg. Dazwischen, komischerweise bei dem Club, bei dem du dich dann direkt nach Boston College auch umgesehen hast. Was bleibt hängen von dieser ersten Zeit in Bamberg? Die Erfolge oder eben auch diese doch sehr blöde Geschichte mit deiner Schulter?
Ja, auf jeden Fall die Erfolge. Ich glaube, das Team, das wir in meinen ersten 2 Jahren hatten, war unglaublich. Also, dass man da alles mitgemacht hat, was man da lernen konnte, was man sich da alles abschauen konnte, auch was wir erreicht haben. Auch wenn es dann in der Euroleague manchmal immer sehr knapp irgendwie nicht geklappt hat. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da haben wir, ich glaube, es war das dritte Jahr, da haben wir von den ersten 6 Spielen 5 verloren und waren -5 oder -6 oder so. Da gab es auch schwierige Zeiten, ja, aber am Ende stand dann doch dieser Erfolg da am Ende des Jahres und das war einfach ein Wahnsinnsgefühl, die ganze Arbeit, die du die letzten 10 Monate da reingesteckt hast und weiß nicht, Mitte 70 Spiele, sowas. Die Jungs heutzutage haben ja noch mehr, da nochmal 2 Mannschaften dazugekommen sind. Einfach diese Genugtuung dann, das vollbracht zu haben, das überwiegt alles, ja. Dann kam natürlich die Schulter im dritten Jahr irgendwann dazu, was natürlich, ja, war scheiße, muss man so sagen. Die Saison war vorbei, Mitte Februar. Ja, ich glaube, Mitte Februar war es sowas. War natürlich dumm. Und dann, das vierte Jahr sind wir sehr unglücklich dann gegen Fechter in den Playoffs ausgeschieden, nachdem da auch das mit dem Coach nicht so ganz gepasst hatte und dem Team und dann Federico übernommen hatte, wir doch dann den Pokal gewonnen haben, was vielleicht auch keiner erwartet hatte. Das war auch nochmal, das war ein echt geiler Sieg, wenn du sowas...
Mit dem entscheidenden Assist von Patrick Heckmann will ich nur nochmal erwähnt wissen. Schönes Cross-Court-Ding zu Nico Zisis.
Ja, das stimmt. Ja, zum Glück hat Nikos den reingemacht. Sonst, weil davor habe ich den Ball noch weggeworfen zu ihm. Sonst wäre das Ganze nicht so gut ausgegangen. Dann Pokal gewonnen. Dann waren wir noch im Champions League Final Four, wo wir dann unser schlechtestes Spiel der ganzen Saison abgeliefert haben gegen Bologna. Und dann war die Stimmung erstmal nicht so gut. Und dann haben wir natürlich gegen Fechter im Viertelfinale. Die Jungs haben, super gespielt. TJ Bray und Austin Hollins und Seth Henricks, aber ich glaube, das hätten wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Und dementsprechend, ja, da hat sich die Mannschaft dann ein bisschen zerschlagen, sage ich mal. Und da hat es meine erste Zeit in Bamberg geendet.
Ist das auch ein Charakteristikum von Bamberg, was du jetzt beschrieben hast, nämlich dass bei den Freaks wenig Mitte da ist? Ist es entweder so himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt?
Ja, leider ja. Also man versteht es natürlich als Sportler, weil uns geht es ja genauso. Wir können auch kein Spiel verlieren und sagen, hey, warum ist doch alles in Ordnung noch nächstes wieder? Natürlich musst du denken, nächstes wieder, aber gleichzeitig bist du ja auch, ja, fuck, jetzt haben wir schon wieder verloren, scheiße. Ja, aber das liegt natürlich auch an den Jahren davor. Wenn du drei Meisterschaften in Folge gewinnst, Pokale gewinnst, dann ist es schon schwer, dann irgendwann zu sagen, hey, wir sind gerade siebter, achter, neunter Platz, ist doch alles in Ordnung. Ja. Die Jungs, also wir wollen ja auch nicht da im Mittelfeld stehen. Das wissen wir ja. Und dann kann man die Fans auch verstehen irgendwo. Und natürlich hilft es uns dann wiederum nicht, wenn wir dann dafür noch ja, alles abbekommen, weil wir wissen ja ganz genau selbst, dass wir nicht dahin wollen und auch vielleicht nicht dahin gehören, ja.
So Monate mit so einer schweren Schulterverletzung, sowas prägt ja auch. Das ist ja auch nicht mal eben eine kleine Muskelverletzung für 3 Wochen. Muskelfaserriss ist auch das, wo man sich auch vielleicht mehr Gedanken macht. Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Alleine mit Ansprechpartnern, wer hat dir geholfen?
Ja, alleine, nee, nicht alleine, aber Andrea und ich saßen irgendwann mal da nebeneinander und hatten beide unsere Arme in der Schlinge, weil er auch irgendwann an der Schulter operiert wurde. Da, im gleichen Krankenhaus, im gleichen Zimmer lagen wir. Also hatten wir die gleiche Miserie da. Also wir saßen beide wirklich mit dieser Schlinge da und da also gibt es ein lustiges Bild. Nein, aber der Verein hat sich natürlich super um mich gekümmert. Reha und was dazugehört. Also die Schulter ist heute stabiler als die rechte. Von daher, es war meine erste große Verletzung und für mich war das jetzt nicht so, hey, wow, mache ich weiter oder was passiert da jetzt? Für mich war ganz klar, hey, die haben mir gesagt, 3 Monate, 3, 4 Monate und danach ist wieder Vollgas und so bin ich da rangegangen. Ich hatte auch zum Glück noch ein Jahr Vertrag gehabt. Von daher war das ja. Für mich gab es nichts anderes als Angriff und einfach versuchen, darüber das hinter mich zu bringen und das Beste draus zu machen.
Wie hast du die Monate verbracht? Nur mit Aufräumen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ich konnte nichts machen. Ich
Auch nicht aufräumen.
hatte eine Schiene, das glaubt ihr nicht, aber das war so ein festes Gestell und mein Arm war so im, ja, ich kann es euch nicht zeigen, aber der stand so im 90-Grad-Winkel vom Körper weg. Das heißt, ich konnte nur auf dem Rücken schlafen. Für die ersten, was waren es, 6 Wochen oder so. Also es war hart, ich konnte mich nicht selbst anziehen. Es war sehr schwer zu duschen, überall nur ein Taxi hinfahren, weil Autofahren durfte man auch nicht. Ja, aber ich hatte natürlich schon Unterstützung gehabt zu Hause, von daher, es hat alles funktioniert.
Dann kam, ich nenne es jetzt mal das Intermezzo, 2 Jahre Ulm. Was hat dich dazu bewogen, es zu machen? Und was hat dich dann danach dazu bewogen, doch wieder zurück nach Bamberg zu gehen?
Ja, was hat mich dazu gebracht? Also, in Bamberg hat ja damals dann einige Verträge aufgelöst, die noch am Laufen waren, unter anderem meinen. Und dann, ja, musste ich mir halt was Neues suchen. Und Ulm war direkt wieder interessiert und Thorsten und Thomas haben mir gesagt, dass sie mich immer noch interessant finden und mich gerne bei ihnen sehen würden. Dann habe ich auch mit Jaka telefoniert, beziehungsweise sie haben erst mal mit Jaka gesprochen, wie es ausschauen würde. Und der hat sich einen Film angeschaut und meinte, ja, hey, gerne. Und dann ist es so mit Ulm einfach zustande gekommen. Was auch keine einfache Zeit war. Es war so das erste Mal für mich, woanders hingehen, im Profibereich, wieder neue Sachen kennenlernen. Natürlich, die Jungs waren super vor Ort, wir hatten eine tolle deutsche Truppe, vor allem, mit denen wir heute noch viel machen. Das zweite Jahr war dann ein bisschen besser als das erste. Ja, und dann habe ich gut genug, dass Ulm gesagt hätte, komm, wir machen weiter. Und was auch ein bisschen verständlich ist, da gab es auch noch ein, zwei Sachen hinter den Kulissen, die vorgefallen sind während Covid. Deshalb, ja, war auf einmal Johann dann wieder interessiert und meinte, hey Patrick, komm doch zurück, wir können jemanden gebrauchen, der den Verein kennt, der die Stadt kennt, der hier sich wohlfühlt. Und da musste ich auch wieder eigentlich nicht lange nachdenken, ja, weil ich das schon irgendwo brauche, dass ich dieses ja, ein gutes Gefühl habe, um Basketball zu spielen, dass ich mich wohlfühle an einem Ort. Das habe ich ein bisschen gemerkt in Ulm. Und deshalb ja, ging es direkt zurück.
Aber du hast nicht jetzt irgendwie gesagt, nee, ihr habt meinen Vertrag aufgelöst, lasst mal stecken. Solche Gedanken hattest du nicht.
Ich sag mal so, ja, war schon irgendwo komisch, aber es waren auch nicht mehr die gleichen Leute vor Ort oder im Verein oder die das entschieden haben. Von daher war das für mich nicht ganz so tragisch, sage ich mal. Es war ein anderer Geschäftsführer da, ein anderer Coach, anderer Sportdirektor, beziehungsweise gar kein Sportdirektor. Von daher war das für mich nicht so schlimm, wie als wenn jetzt wirklich noch die Leute von damals, die das entschieden haben, auch da gewesen wären.
Hättest du es dann auch gemacht?
Dann wäre es wahrscheinlich eine andere Geschichte gewesen. Also dann hätte ich mir schon, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie das nochmal versuchen würden.
Ja, genau.
Also ja, das wäre auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung gewesen und ich hätte mich wahrscheinlich noch eher oder noch mehr ja, umgeschaut oder geguckt, was noch möglich wäre, aber dadurch, dass diese Leute nicht mehr im Verein waren, war es für mich jetzt nicht so schlimm, ja.
Hast du gesagt, andere Menschen jetzt am Ruder, anderes Personal. Was ist denn der größte Unterschied neben dem Personal zu der Zeit, wo du vorher warst und was ist eigentlich noch genauso wie damals?
Das Einzige, was noch damals so, also vor 2 Jahren, so wie damals war, dass Michael Stoschek den Verein geleitet hat, dass Thorsten Vogt Mediendirektor war und dass Steffen Weißenböck immer noch Individualtrainer war. Ansonsten war alles neu.
Alles neu.
ja, neuer Coach, neue Geschäftsführung.
Auch
Also
eine
es war
neue
ja wirklich.
Philosophie oder Fans sind da wahrscheinlich noch genauso wie früher. Gibt es da irgendwie, was ich sagte, eigentlich noch genauso wie früher und aber doch andere Sachen komplett anders. Personal jetzt mal außen vor.
Ja, der Verein hat immer noch super Strukturen, ja. Gute Trainingshalle, gute Physios drumherum, Leute, die sich ums Team kümmern und um die Spieler, ja. Also uns geht es hier echt gut. Wir können uns wirklich nur auf Basketball konzentrieren, auf unseren Job. Das ist natürlich wichtiger als Basketballer. Es geht hier immer noch von Jungs. Auch das sind ganz banale Sachen da, da ist zum Beispiel kein Physio vor Ort, um Spieler zu tapen vor dem Training. Das ist also, hier musst du dir darum keine Gedanken machen. Hier haben wir zum Teil zwei Physios nach dem Training da. Und das sind einfach so Sachen, die braucht man, die brauche ich auch in meinem doch jetzt schon fortgeschrittenen Alter, dass da eine gute medizinische Abteilung da ist, die sich um einen kümmern kann. Und ja, das war natürlich dann auch ausschlaggebend, dass du hier dich voll und ganz auf Basketball konzentrieren kannst. Und ja, das ist mir wichtig.
Wo du es gerade
Du
sagst,
hast gesagt.
fühlst du dich denn alt? Weil du gerade sagst, fortgeschrittener Alter. Ich denke an einen, der ist über 40, spielt immer noch BBL. Das ist ja noch 10 Jahre.
Ja, das stimmt. Ja. Allerdings bin ich auch einfach der Älteste bei uns.
Ja.
Das unglaublich schnell ging. Ich habe das auch nicht ja, mitbekommen. Irgendwann kam ein Coach zu mir vor der Saison und meinte, hey, du weißt schon, dass ich nur jüngere Spieler geholt habe und du jetzt der Älteste bist. Und ich habe auch gedacht, hey, ich bin erst 30er, aber inzwischen nennen dich halt einfach alle auch so den, hey, Alter, so ungefähr.
Old Hacky. Old
Ja.
Hacky.
Oder Arne, lässt mich auch manchmal wissen. Aber dann frage ich ihn mal, ob er Einzige einspielen will, und dann ist das schon wieder sehr kleinlaut auf einmal. Nein. Nein, ich fühle mich nicht alt. Also, natürlich merkt man die eine oder andere Sache vielleicht ein bisschen mehr, oder Recovery dauert ein bisschen länger als sonst, aber Ansonsten fühle ich mich echt gut dieses Jahr. Ich glaube, ich habe kein Training verpasst. Ich habe kein Spiel verpasst bis jetzt. Wir haben einen neuen Athletiktrainer, der sich, glaube ich, auch sehr gut um uns kümmert. Von daher, ich fühle mich gut und hoffentlich geht es so weiter.
Du hast ja schon immer so ein bisschen die Reputation gehabt, so ein Allrounder zu sein. Jetzt habe ich so mal die Stats in dieser Saison angeschaut und mir ist aufgefallen, dass du mehr Assists auflegst als in der Vergangenheit. Hast du dein Spiel umgestellt, vielleicht auch bewusst ein bisschen umgestellt?
Ja, bewusst weiß ich gar nicht so. Ich merke natürlich schon, dass ich nicht mehr so viel zum Korb ziehe und so viel in Situationen versuche, vielleicht reinzugehen, wo vielleicht ein bisschen mehr Athletik noch gefordert ist. Aber Coach, also will mich auch bewusst mehr als Passer nutzen. Wir spielen viele Sachen, Systeme auch, wo gegen bestimmte Pick-and-Roll-Verteidigungen zum Beispiel, wo er mich dann als Passer benutzen will, aus dem Pick-and-Roll raus, um Leute zu finden. Und ich glaube, dadurch kommt es schon auch stark zustande, dass die Assists da gestiegen sind auf jeden Fall.
Du hast gesagt, du musst dich wohlfühlen, um gut zu spielen und dass du dich auch in Bamberg wohlfühlst. Du bist jetzt in Mainz aufgewachsen, würdest du sagen, Bamberg hat für dich sowas von Heimat?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 4 Jahre oder 3 Jahre am Stück in Mainz war. Also, das gibt es jetzt das letzte Mal vor der Highschool wahrscheinlich, weil danach waren es auch nur 3 Jahre, wenn ich richtig liege, oder 2 sogar. Ja, ich habe viele Freunde hier, ich kenne viele Leute, ich kenne mich hier sehr gut aus in Mainz. Ja, so oft bin ich jetzt leider nicht mehr zu Hause. Kenne ich mich auch einfach nicht mehr so aus. Ja. Also wenn mir jemand sagt, hey, wir gehen heute Abend da und da essen, ich meine, also ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ein paar Freunde habe ich natürlich noch schon noch in Mainz und ich bin ab und zu Hause, aber ja, ich verbringe dann doch die meiste Zeit wahrscheinlich auch im Sommer eher hier in Bamberg.
Du hast das Essen mit Andrea Trinchieri angesprochen. Essen ist eines der Lieblingsthemen von Olli und ich nehme es ihm jetzt einfach mal weg. A, was isst du selbst gerne und B, kannst du kochen?
Also, B, ich kann super kochen. Das
Alright, was?
sagt das du oder sagen das auch andere?
Das sagen andere. Im Moment ist Indisch ganz groß im Kurs bei meinen Freunden. Ja. Also da gibt es heute Abend und nee, morgen gibt es Pistazien-Hühnchen-Curry mit Reis. Ja.
Klingt gut.
Kann ich hier mal ein Bild von schicken. Und gestern gab es tatsächlich auch Indisch.
Nö, kannst du kochen, wenn wir das nächste Mal in Bamberg sind?
Okay, dann
Mit dem
kommt ihr
Bild kommen wir
vorbei.
nicht viel weiter.
Ja, und was esse ich gerne? Also mexikanisch, alles, was in die Richtung geht. Da gibt es leider nicht so viel in Bamberg. Da müsste man schon nach Nürnberg fahren. Und ja, indisch, italienisch, asiatisch. Also eigentlich alles außer Deutsch.
Ich wollte gerade sagen, was ist mit der fränkischen Küche?
Das geht leider. Wieso werde ich denn jetzt hier angerufen? Was wollen die Leute denn von mir? Wenn ich hier auf Ablehnen gehe, was passiert dann? Naja.
Weiß
Da muss ich tatsächlich sagen, hat mir die schwäbische Küche doch etwas mehr gelegen als die fränkische Küche.
Warum? Er ist ein
Aber
bisschen fettig,
psch.
ne? Ja, fettig mit fränkischem Braten oder was gibt's denn da? Ich weiß nicht.
Ja, ich so Schäuferler, so Schweineschulter und nee, das ist leider, also es tut mir leid, aber es ist nicht so meins.
Hat dir denn Andrea, nachdem ihr in Boston bei einem eher durchschnittlichen Italiener wart, hier mal einen guten gezeigt oder sogar mal selbst den Löffel für dich geschwungen?
Also, ja, es gibt noch so eine Essensstory. kennt ihr das Hoffmanns in Bamberg? Da konnten wir auf jeden Fall ins Restaurant, wir konnten da früher essen gehen, war ein Sponsor von uns und ich saß da abends nach dem Training drin, wollte schnell satt werden, weil manchmal, also teilweise nach zweimal Training am Tag ist nicht mehr genießen angesagt, sondern einfach nur noch essen und schlafen gehen. Und ich habe Hühnchen, nee, ich habe Pasta mit Kürbissoße und so steht sie auf der Karte drauf. Und ich wollte noch ein bisschen Hühnchen dazu haben, also hat der Koch mir noch ein bisschen Hühnchen angebraten und hat drauf gemacht und dann Parmesan drüber. Dann kommt Andrea rein, sieht es und dreht vollkommen durch. Also nimmt mir den Teller weg, läuft in die Küche. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich komme mit zwei Tellern wieder raus und dann war da auf dem einen was Hühnchen drauf, auf dem anderen war die Pasta. Und dann meinte so, Patrick, das isst du nie wieder so zusammen. Ich so, okay, ist ja gut. ja, also gekocht hat er nicht für mich, aber mir wurde gesagt, dass die doch die Tomatensoße, die dann im Hoffmanns auf den Tellern gelandet ist, sein Rezept sein soll. Oder er hat es dem Koch doch nahegelegt, dass die besser schmecken würde als seine Tomatensauce.
Okay.
Wie ist das denn mit dem aktuellen Coach? Hat der da eine kulinarische Hand? Ist da alles, keine Ahnung, ist das mal Thema?
also, ich weiß nicht, was Ohren da, was er so zu sich nimmt, um ehrlich zu sein. Theoretisch muss ja alles koscher sein. Oder? Ja, koscher. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich dran hält. Ich weiß, dass Gabi sich dran hält und dass er so gut es geht versucht umzusetzen. Aber was Coach ist, keine Ahnung.
Okay. Aber jetzt müssen wir zum Abschluss natürlich auch noch mal so ein bisschen reden. 31 bist du jetzt. Freak City for the rest of your career oder vielleicht noch mal europäisches Ausland, so hinten raus?
Ich hätte gegen beides nichts dagegen. Also ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt noch ein Jahr in Bamberg, wenn sie weiterhin sagen, hey, das passt noch und so wie du spielst, das gefällt uns, bleib hier, dann mache ich das gerne. Aber ja, so europäisches Ausland wäre auch noch mal was ich ja natürlich noch nicht erlebt habe und nur mit Andi ein bisschen drüber geredet hatte, nachdem er in Spanien war. Und das hat sich schon auch nach einer guten Zeit angehört, auf jeden Fall.
Wäre es denn für dich auch denkbar, nochmal in der BBL zu wechseln? Oder wäre das wirklich, wenn wir jetzt diese drei Szenarien hier haben, letztendlich die dritte Option?
Ja, also schon wahrscheinlich eher dritte Option, aber vielleicht gibt es ja auch diese Außenoptionen überhaupt nicht. Was, also weiß ich nicht. Und wenn dann Bamberg sagt, hey, wir gehen doch wieder in eine andere Richtung, dann würde ich natürlich auch in der BBL wechseln, auf jeden Fall.
Ja, Andi hast du erwähnt, den hatten wir auch im Podcast, Olli, und haben auch über seine Zeit
In Spanien.
in Spanien gesprochen. Ich meine mich erinnern zu können, dass auch er behauptet hat, kochen zu können. Oder erinnere ich mich da
War
falsch?
er nicht derjenige mit dem Tintenfischgulasch?
Bitte?
War Andi nicht derjenige mit dem Tintenfischgulasch?
Tintenfischgulasch, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran
Oh.
erinnern.
Doch, irgendwie sowas.
Aber Andi kann kochen, ja, das hat er in Ulm mit angefangen
Der hat
und
sich
hat
in
sich,
Meeresfrüchte verliebt, das weiß ich noch. Das hat er mal
ja,
erzählt.
das hat er in Spanien wahrscheinlich gemacht.
Absolut. Also du siehst, hör alle Folgen, hier kannst du echt was lernen, für alle Lebenslagen. Ne?
Vielleicht müsst ihr dir mal jeden nach einem Rezept fragen, das er dann preisgeben müsste. Das wäre dann was in Zukunft.
Du wirst nicht glauben, aber Olli ist ja unheimlich kreativ und innovativ.
Natürlich.
Er hat schon mal die Idee wirklich vorgeschlagen, wir machen das Talking Basketball Kochbuch, wo wirklich jeder ein Rezept reingibt. Ich meine, damit kann man vielleicht wirklich den einen oder anderen Basketballfan glücklich machen.
Würde ich mitmachen, auf jeden Fall. Ich
Du
würde
würdest
sofort
mitmachen.
vorkochen.
Und
Ja.
was würdest du reingeben, das, was du jetzt morgen kochst oder was anderes? Also,
Also entweder das von gestern wahrscheinlich eher, das Auberginen-Tomaten-Curry. Oder ich kann noch einen super Kabeljau machen, einen Skrei, in Weißwein-Sahnesoße gedämpft mit Karottenpüree, Erbsenpüree und einem Zitronen-Thymian-Grasschaum.
Oh,
Ja,
hallo.
jetzt habe ich das rausgehauen, ne?
Aber hallo, jetzt hast du echt einen rausgehauen, Patrick.
Aber hallo, das schreibst du mal auf, das schickst du mal zu, dann veröffentlichen wir das mal, ne? Wo hast du das alles gelernt? Selbst beigebracht oder war es wieder die gute Oma, weil sie mit dir nicht mehr spielen wollte? Hat sie dann mit dir gekocht oder?
Ja, wir haben früher tatsächlich viel zu Hause einfach mitgekocht und ja, irgendwann, bin anscheinend auch doch in dem Alter jetzt, wo einem nur noch Bücher geschenkt werden und da sind in letzter Zeit viele Kochbücher dabei. Und ich probiere das einfach alles mal aus, was mich anspricht und ja, perfektioniere das dann über die Zeit.
Das
Sehr
Schöne
schön.
ist, egal welches Buch Stefan schreibt, es ist immer ein Kochbuch.
Oh, wow. Wow,
Ja?
Olli. Jetzt wird es hinten raus aber nochmal richtig hochklassig.
Und ist ja
Oh
Fakt.
Mann.
Ist ja nicht gelogen.
Nee.
Aber diese Idee mit dem einzig wahren Kochbuch mit euch allen Spielern und Trainern, die alle, wir haben viel über Kochen geredet, über lokale Spezialitäten. Ich erinnere an ein Dessert in Istanbul von Danilo Bartel, der mal was erzählt hat. Justus Hollatz hatte letztes Mal was erzählt, was er in Spanien gegessen hat. Da war einige schöne Sachen dabei.
Ja, da kommen bestimmt ein paar coole Sachen zusammen, ne?
Ich glaube auch,
Auf
das
jeden
machen
Fall.
wir mal.
Gut.
So, du musst aufräumen, hast du gesagt?
Sieht noch ganz, also sieht eigentlich ganz okay aus gerade. Zum Glück. Sonst hättet ihr
Nichtsdestotrotz.
warten müssen.
Ja. Was treibst du heute noch? Wie verbringst du deinen Tag? Training hast du schon, hast gesagt, aufgeräumt hast du.
Training, ja. Das Wetter sieht noch ganz gut aus. Vielleicht kann man sich draußen noch ein paar Sonnenstrahlen abgreifen und einen Kaffee genießen. Das hört sich doch gut an.
Ja. Und Malzbier.
Dann genieß die Sonne, genieß den Kaffee. Patrick, ganz lieben Dank für deine Zeit und wir kommen wegen des Essens auf dich zu.
Ja,
Irgendwann stehen
gern
wir vor
geschehen,
der
mach.
Tür. Irgendwann stehen wir bei dir vor der Tür. Oder jetzt mal
Mach
los.
das, mach das.
Ja, wunderbar.
Also.
Danke für deine Zeit. War sehr unterhaltsam. Und was ich immer sage am Ende, das Allerwichtigste ist, bleib gesund. Ja.
Danke, ihr auch. War echt toll, ja.
Bleib
In diesem
gesund.
Sinne. Hecki, hau rein.
Ciao, ciao.
Ciao, Patrick.
Ja, Stefan, das war unser Podcast. Ich glaube, Folge 53.
Wenn du das sagst.
Ich sag's einfach.
Ja.
Dann wird's wohl so sein. Das war Podcast Talking Basketball. Stefan, alles Gute.
Ihr auch,
Und
Olli.
wir hören uns.
Ciao.
Tschüss.